Good morning. Wir sind alle herzlich willkommen heute von aus Mars. Es ist ein schöner Tag, was Gott uns gegeben hat. Und ich würde ihn begreifen mit der Wert, was wir fangen. In der Epheser Kapitel 1 für Paulus schrieben dort: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn, Jesus Christus. I would like to welcome everyone this morning. And it is a beautiful day that God has blessed us with, and I would like to greet you with the words we find in Ephesians, where Paul writes, Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Well, uns alle nein, im Gebet. Unser großer Gott, wir danken dir für das Tag, was du uns gegeben hast. Wir danken dir für die Sommerwort, was für uns. Und wir danken dir für den Winter, was bald wird hier sein, für den Schnee, den Nord, was du uns geben lässt an der Zeit. Und wir danken dir für das Morgen, dass wir eine Stadt haben, wo wir können top kommen, dass wir die Gelegenheit haben, top zu singen, top zu beten und top zu lernen von der Schrift, was du uns gegeben hast. Und wir freuen, dass du an unserem Mitwirsch sein von uns Morgen und du uns leiden wirst an unsere Gebete. Und an sie danken. Und Herr, wir beten, dass du unsere Worten hast, weil du merkst, von der Samaris, dass wir dort können anhören, was du sagst, dass wir die Wahrheit können hören und die Wahrheit können glauben. Und Herr, wir beten auch für die, was hier nicht kann sein, der Kranke, der Ältere, sondern was im Geistlichen schwach sind. Und wir beten, dass du etwas Kraft geben und ein Freis sein für einen durchdienen Geist. Wir beten dir in Jesus' Namen. Amen.
Das Wort der Gott, der mich als Lauter Gnade, Nummer 360.
Das Wort der Gott, der mich aus lauter Gnaden erhalten hat für Leib und seinen Schaden. Ich glaube dich, weil deine Güte und Treue
Bye. Nummer 327. Meine Seele kommt zu den Wunden.
Meine Seele kommt zu den Wunden, Christi ein zur süßen Ruh. All wo Friede wird gefunden, in a Träublein fleuchen zu. Gib dich wie ein Lamm zufrieden,
Wenn wir in Lukas Kapitel 11 lesen dann, in der ersten Vers, da stehen die Jünger, also die Disciples, Jesus eine Frau. In der letzten Part von der ersten Vers, da sagten die Jünger zu ihm, Herr, lehr uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Die jungen Frauen haben aus High Antwort lehren beten, so als John the Baptist seine Jünger hat lehrt beten. Nun, wir wissen nicht, wie viele Disciples John the Baptist hat. In Johannes Kapitel 1, da redet von 2, aber er hat vielleicht mehr, können leicht haben mehr gehabt. Das sagt uns nicht, wie viel er hat. Das sagt uns auch nicht alle, was er entlehrte. Wir lesen von John der Baptist, wo er Menschen baptisieren deit, aber was er entlehrte, das ist uns nicht alle gesagt. Aber von dort kann ich so verstehen, dass heilige seine Disciples beten. Nun früher, die wollen Jesus seine Disciples haben, dass er auch soll ihren beten, so als John the Baptist seine Jünger hat gelehrt. Nun ist es ein bisschen interessant, dass die Disciples Jesus würden fragen, als er antwort lehren beten. Wenn er weiß, ans Meier mal, wo er selbst beten deid. Als er baptized wird, nun ist es erst doch zu verstehen, dass die Disciples würden das noch vielleicht nicht sein haben, wenn er hat noch nicht die Disciples gewählt. Aber als Jesus gebaptized wird, dann sagt er in der 21. Vers an Lukas Kapitel 3, dass als er gebaptized wird, dann wird er beten. So er fängt seine Arbeit an mit beten. In Lukas Kapitel 6, in der 12. Vers, sagt er, er ging auf den Bein ab und er wird beten. Er sagt, er wird danach Eva dass er beten. Einmal ging er allein, andere Tiden nahm er seine Disciples mit. In Lukas Kapitel 9, in der 18. Vers, ich werde ein bisschen lesen. Lukas Kapitel 9, Vers 18. Du sagst, dass er ging allein in dein Beten. Aber seine Jünger wären auch bei ihm. So sie würden sein haben, was er hat getan, als er selbst beten deid. Wir haben auch ein Beispiel, als ich hier christlich ward, dann ging er mit drei von seinen Jüngern allein apart. Und er betet so ernstlich, dass den Schweizer an so Strappen von Blut. Aber es ist interessant, er hat drei von seinen Jüngern genommen, apart gegangen mit ihm, und seht, hat er an seinen Sohn da im Bett warten, und ihn kam wieder, und er betet, und aus der Trick kam, dann werden die Disciples eingeschlagen. Dann muss er die abwarten und dann kann er noch einmal beten. So er weiß Menschen manchmal, dass er selbst beten deid. Aber hier in Lukas Kapitel 11, da fragen die Disciples, als er und auch wird lernen beten. Dann in der nächsten Vers, Vers 2, bei Feier, da jäft er und in Gebet, was wir können aus unser Vater. Und ich werde das lesen, so ist es an erst geschrieben. Er sagt, er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Gib uns unser täglich Brot immer dar. Vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die uns schuldig sind. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Übel. Und da hielt er ab in das Gebet. Und das erste Mal ist es, er merkt das Gebet nicht ganz vor dich. Du hast keinen Schluss zu das Gebet. Wenn wir in Gebet haben, dann das letzte Wort, dann sagen wir Amen. Und er hat das hier nicht. Das ist meistens, wenn er ein Eier denkt, von dort, von dort er ein Eier hat gegeben. Und das ist nicht, dass unser Vater wird wie Brücken dann. Du hast noch ein unser Vater in der Schrift, dass das Dollar dort noch wird wie Brücken dann. Und dort ist in Matthäus Kapitel 6. Und dort ist ein Port von der Andacht am Boy, was Jesus den Disciples bringen wird. Also, was wir lesen dann in Kapitel 5, Vers 7 in Matthäus. Nur erst so meistens, wenn das ist ein kartet Gebet, wenn es half and all das ewige half and all Eier gejeft. Und wenn wir drehen, dann in Matthäus Kapitel 6, da sagt Jesus Meier von dem Gebet, wo wir sollen beten, oder wo die Disciples sollen beten. Und ich war von dem Gebet reden, was in Matthäus Kapitel 6 erst geschrieben. In Matthäus Kapitel 6 fängt Jesus an mit von Reden von Beten. Das erste Ding sagt er, wo einer nicht soll beten. In der fünfte Vers, in das erste Kapitel, wir sollen nicht so beten, als der Heuchler dann. Und ich wollte auf Englisch auch lesen. In der fünfte Vers, in Matthäus Kapitel 6, du sagst es auf Englisch, and when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are. Wir sollen nicht so beten, als die Hypocrites tun. Und dann sagt er wieder, wo die Hypocrites dort tun. For they love to pray standing in the synagogues and the corners of the streets, that they may be seen of men. Die stehen dann in den Synagogues und die stehen auf Gassen, dort die Menschen können sein, wo sie beten tun. Jesus sagt, dort ist nicht, wo einer soll beten. Dort ist nicht, was die Schrift uns lehrt. Dann in der sechste Vers, da sagt er, wo einer soll beten. Und ich war dort auch auf Englisch reden. In der deutschen Schrift sagt er, einer soll, sag ich, geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür. Auf Englisch sagt er, go into your closet and close the door. Ich wollte erst noch ganz lesen. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. And thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. So hier sagt er, Und er soll im Kleidershop nachgehen. Und ich glaube, das ist nicht ganz merkhaftig. Wenn es nicht an uns hieß, da würde nicht gerühmt sein, im Kleidershop dort einen doch zu nennen. Da sind so viele andere Sachen, die stehen. Aber das ist nicht gemeint, dass wir sollen im Kleidershop nennen, sondern wir sollen in die Kleidershop gehen und beten ein Port, dass die allein können sein mit uns Herr. Wir können allein sein mit Gott und dann können wir mit einem Nobern. Dort ist eine Gesellschaft zwischen uns und Gott. Dort ist nicht wichtig, dass andere Menschen dort alle sein dürfen. Nur das ist auch nicht zu sein, dass wir nicht können beten, wenn wir mit Menschen top sind. Das ist nicht, was das hier meint. Dort fehlt auch ein Symbol. Aber wenn wir allein waren mit Gott Nobern, dann sollen wir allein gehen mit ihm und dann zu Gott beten. Wir kein anderer Raum ist, dass wir both mit Gott Gesellschaft haben. Und uns Gebet soll nicht so sein, dass wir proben aufzuwiesen zum Nächsten, wo sei er, wir beten dann, so ist die Heuchler dann, oder die Hypocrites dann. So, wo dann soll wir beten? Was sagt Gott von dem Gebet? Oder was sagt Jesus wieder von dem Gebet? Well, in der nächsten Vers, du sagst, darum sollt ihr also beten, unser Vater in den Himmel, dein Name werde geheiligt. Wir sollen bloß beten zu uns vor, was im Himmel ist. Gott ist im Himmel und zu dem sollen wir beten. Nicht zu den Engel, nicht zu den Apostel, nicht zu irgendein anderer Mensch. Wir sollen nicht zu dem beten. Wir sollen bloß zu Gott beten. und sie nahmen es heilig. Und der tiende Vers: Dein Reich komme. Hier redet Jesus von dem Himmelreich, was kommen wird. Und wenn wir in Matthäus Kapitel 4 lesen, dann in der 17. Vers, da sagt er, als Jesus anfängt zu predigen, das erste Ding, was er sieht, wie er tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe hierbei gekommen. Auf Englisch heißt es, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Er sagt, Duizenden jaren terug zegt hij al dat Himmelreich dort kampt. En we zijn nu veel nodig Himmelreich als hij dan weer. Dat Himmelreich dort kampt. The kingdom of God is coming. And it is closer now than it was when Jesus said those words. En dan zegt hij het eeuwen en de tiende vers. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Wenn wir unser Vater beten, dann freuen wir Gott aus seinen Willen, hier auf Erden, was wir tun, so als das erst im Himmel. Und der elfte Vers. Unser täglich Brot gib uns heute. Wenn wir hier verloten, dann wo wir alle in der Haus fahren oder auf einer anderen Stadt fahren und wo wir essen, was auf dem Tisch wird gesagt. Und dann wird Brot sein, vielleicht wird anders. Aber wir wollen essen, wie uns hungert. Und hier redet von uns täglich Brot. Wir dann dreimal am Tag, da wir essen, Frühstück, Mittag und Abend. Und eins immer noch mal zwischen an. Wenn sie machen, dort tun, dass wir leben bleiben. Dass Gott das Brot auf uns Tisch saten. Hier sagt er, gib uns unser täglich Brot, gib uns heute. Wir beten, dass Gott uns das Brot wird geben. Ist das, was er tut? Weil er tut nicht selbst das Brot auf dem Tisch saten. Aber er gibt uns die Kraft und die Weisheit, dass wir können arbeiten, dass wir kein Geld verdienen, dass wir uns Brot können kaufen, dass wir das Brot können kaufen und am Tisch sagen, dann haben wir zu essen. Dort gibt Gott uns die Weisheit und die Kraft, dort zu tun. Aber dann hast du eine Frau. Ist dort, was er hier von reden wird, wenn er sagt, uns täglich Brot? Was sagt er in Johannes Kapitel 6? Wort erst uns täglich Brot. Und in Johannes Kapitel 6, Vers 33, da sagt es, denn Gottes Brot ist das. Gottes Brot ist das. Wort von Himmel ist gekommen, und es gibt die Welt dort leben. Wort ist Gott sein Brot. Dort ist Gott, dem Brot, ist dort, was von Himmel ist gekommen und hat uns das Leben gegeben. Aber was ist das? In Vers 35 in Johannes Kapitel 6, da sagt Jesus, ich sehe das Brot des Lebens. Wer nur mich kommt, wird nicht mehr hungern. Wer an mich glauben wird, wird nicht mehr dürsten. Es dort die täglich Brot, was Jesus von reden wird, wenn er hier in Matthäus Kapitel saß, reden wird von uns täglich Brot. In Vers 48 in Johannes Kapitel saß, da sagt Jesus selbst, ich sehe das Brot des Lebens. Und dann war er in Vers 51, so da sagt er, ich sehe das lebende Brot. So Wort von Brot, das Jesus reden in der 11. Vers in Matthäus Kapitel 6. Von dort wurde er ab der Sturmhaft oder er redete von sich selbst. Dort hat er das Brot des Lebens, was wir alle an uns Sohn haben. In der 12. Vers ist es mit interessant. Du sagst, und vergib uns unsere Schuld. Vergebe uns unsere Schuld. So als wir vergeben dann dort, was die uns Schuld haben. Unsere Seligkeit fängt an mit Buße dann. Und dort ist, wenn wir dort kann dann, dass wir haben Sünden in uns Leben, dass wir sinnvoll die Menschen sind. Und wir tun, dass wir kann und dann, dass wir sind haben und dann ja erst dort vergeben. Das ist, was Jesus meint, wenn er sagt, in Matthäus 4, 17, tut Buße, repent. Und wenn einer Buße tut, und dort bekam das, dort wir sind haben an uns Leben, dann wird das vergeben. Und hier in der 12. Vers, du sagst wie zu Gott, vergeben uns an Schuld, vergeben uns an die Sünden. Aber er sagt dann auch, so ist wie dem Nächsten vergeben dann. Dort ist der interessante Part von dieser Vers. In der 14. Vers, in das 6. Kapitel hier in Matthäus, da sagt er, wenn wir den Nächsten vergeben dann, so wird Gott uns auch unsere Sünden vergeben. Aber wenn wir dem Nächsten dort nicht vergeben dann, wird der uns an euer tun. In der 15. Vers sagt er, da wird Gott uns dort unsere Sünden auch nicht vergeben. Wir sollen den Nächsten so vergeben, so ist Gott, wie Frauen zu Gott aus Heil Antwort unsere Sünden vergeben. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir noch was zu bearbeiten. In Matthäus 18, Vers 21, da fragt der Apostel Peter, wofür kann er soll dem Nächsten dort Gott erholen? Wofür kann soll er den Nächsten dort vergeben, was er mir auf euch tun? Und was ist Jesus in der Antwort? Nicht 7-mal, aber 70-mal 7. Sofern kann aus der Nächsten Antwort andeut, soll wir dem dort der Gott haben. Nun, da ist noch eine andere Sache hier zu. Wenn wir wollen haben, dass Gott uns soll, was zu Gott haben, vergeben, dann müssen wir dort bekommen. Wenn wir den Nächsten was andauen und der nur uns kommt und sagt, du hast mir was euch tun, was nicht reich ist, und wir wollen haben, er soll uns dort zu Gott haben, wir müssen das auch bekennen, dass wir haben dem, was wir tun, was wir nicht haben sollten. Und dort ist ein Mal sehr schwer zu tun. Oder wenn wir dem Nächsten gehen und wenn an sein, er hat Antwort euch tun, wenn er das nicht tauschen wird, dass er was tun, was er nicht haben sollte, das ist noch eine andere Frau. Da wollte ich von der nicht mehr davon reden. Dann kommen wir in der 13. Vers. Und führe uns nicht in Versuchung. In der Vers wollte ich auch auf Englisch lesen. Lead us not into temptation. Wir fragen Gott hier, dass er uns wird leiden, so dass wir nicht wollen verletzt werden. Dass wir nicht wollen versucht werden. Nein, an das letzte Wort von dieser Farsch, sondern erlöse uns von dem Übel. Deliver us from evil. Und das ist, wo Jesus abhören wird an Lukas Kapitel 11. Aber hier in dem Matthäus-Kapitel saß, du merkst, er hat falsch, das Gebet vor dich. Er sagt, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Du merkst, er schloss zu dem Gebet. Nun, das ist ein Gebet, das Jesus uns hat gegeben. Das sagt nicht, dass das das einzige Gebet ist, was wir können brauchen. Du sagst nach Meier, Gebete an der Schrift, was wir können brauchen als ein Exempel. Du hast viel geschrieben von Bausellen beten, aber das ist ein Exempel, was Jesus uns geben hat, wo wir können beten, wann wir wollen zu Gott beten. Beten als Gesellschaft haben mit uns Herrn. Wir sollen allein gehen mit ihm, in Nobeln mit ihm, und kann ihm alles sein, was uns auf dem Herzen liegen wird. Wofür sollen wir beten? Und 1. Thessalonicher 5. Kapitel, da sagt es, betet ohne Unterlass. Pray without ceasing. Du hast kein Eing, du hast kein Anfang und kein Eing, wo wir können beten. Alles, was wir tun, wir sollen tun und mit dem Gebet. Nun, ich will noch mehr reden von, was Jesus in den Jüngern lernen wird. Aber eben nur der zweite Aufgrund von unserer Andacht von Nils Mars. Weil wir nach nur Gott gehen im Gebet, weil wir am sein, alles, was uns auf dem Herzen liegen wird, dass er dort hören wird. Und das ist nicht wichtig, dass der Nächste dort hören wird. Aber solange wir mit zwischen uns und Gott Gesellschaft haben, so werden wir alle am Stellen Gebet für Gott annehmen. Der Herr hört an sie beten und sei euch gnädig.
Please take your blue books and turn to page number 478. I need thee every hour. Can we stand, please?
I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee all. I come to thee.
In the first part of my message this morning, I've talked about Luke chapter 11, verse 1, and also Matthew chapter 6, where we find what we know as the Lord's Prayer. And those verses are written because the disciples asked Jesus, "Teach us to pray." So he gave them the Lord's Prayer. Now I want to go to Luke chapter 17, where the apostles asked Jesus not to pray, but to increase their faith. If we go to Luke chapter 17, verse 5, the apostles asked Jesus a question. It says, "And the apostles said unto the Lord, increase our faith." So they ask him to increase their faith. Now, what is interesting in this chapter, chapter 17, Jesus has just talked to them about offenses, verse 1 and 2. And then in verse 3 and 4, Jesus has talked to them about reconciliation with your brother. And then in verse 5, the apostles ask him to increase their faith. Why would the disciples ask Jesus to increase their faith after he has told them something as straightforward as reconciling with a brother who has wronged them? Now, I briefly mentioned it in the first part of my message where I talked about the Lord's Prayer. But here, Jesus gives us some definite direction on how to reconcile with someone. Chapter 17, verse 3 and 4. Now read those two verses. "Take heed to yourselves, if thy brother trespass against thee, rebuke him. If he repent, forgive him. And if he trespass against thee seven times in a day, and seven times in a day turn again to thee, saying, I repent, thou shalt forgive him." Very straightforward. How can we question that? If you are wronged, you go to the person that has wronged you, you confront that brother or sister, whoever it may be, and when that wrong is acknowledged, you forgive him, and the thing is forgotten. How easy is that? Very straightforward. Or is it? And what we have to remember is that the purpose of rebuking someone is to bring them to repent of their sins. The purpose of rebuking someone is not to seek revenge on that person that has wronged you. That's not what it is for. It is to bring that person to where that person can repent and be right with yourself and with God. Unfortunately, how often does it happen that the wrong is confronted? It is not even acknowledged. And I can speak to that because I have been subjected to that numerous times, where I was treated very badly, slandered, and I won't talk about everything else that happened. I confronted the individuals who did that, and there was not even a hint of acknowledgement of any wrongdoing. Nothing. I had to come to the point where I forgave those people, and from then on, it was their responsibility to deal with their guilt, because there is definite guilt, and they had never acknowledged anything. But I still had to forgive them so that I would have peace in that situation. But how difficult is it when you are confronted to acknowledge maybe that you have done something you shouldn't have done, especially if you have done it to someone you don't like? That's very difficult. Did the disciples realize how difficult this was? The scripture is written for a reason. First of all, it is inspired by God. And we have faith that everything that is written is the truth. And God expects us to obey everything that He has written, not just the feel-good parts. He expects us to obey all of it, including the parts where He says we are to repent if we have wronged someone. Or if we have done something we should not have done, we have to acknowledge that and change our ways. So did the disciples say this because they knew how difficult it was to do what it says in verse 3 and 4? Because then when they ask Him, increase our faith, Jesus gives them three examples of faith. First one is in verse 6. Luke chapter 17, verse 6, and the Lord said, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye might say unto this sycamine tree, be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea, and it should obey you. Now, I find that rather interesting. Jesus says, if you have faith as a mustard seed, which is a very small seed, but it grows into a tree, according to this, the seed itself is a very small seed. It is compared to a seed that grows into a tree. Now, I don't think a sycamine tree comes from a mustard seed, but he's using it as saying, this is such a small seed. A small seed can grow into something very large. And we know that. When we plant things in our garden, some seeds you can hardly see, they're so small, but they grow into big plants. But Jesus is telling them that if the faith is even as small as a small seed, they can go to a tree that comes from a small seed and say to it that it should be plucked up and planted in the sea and it would obey you. Now, is that even feasible? No, it is not. You can't say to a tree that you should be plucked up and planted in the sea. It's just not going to happen. But that is not what Jesus' point is. His point in this verse is to the disciples is that even if the things that you do seem to be very small, if you do it in faith, God can do miracles with that little piece of faith. It may be small and insignificant as a mustard seed, but God can do wonders with that if you have that piece of faith. So it is not what we do with this faith, it is what God can accomplish with the faith that we have in Him. And faith cannot be measured in quantity, but it is simply by its presence. Then he gets to the second example in verse 7 to 10. It says, which of you, having a servant plowing or feeding cattle, will say unto him by and by when he is come from the field, go and sit down to meat, and will not rather say unto him, make ready wherewith I may sup, and gird thyself and serve me till I have eaten and drunken, and afterward thou shalt eat and drink? Doth he thank the servant because he did the things that were commanded him? I trow not. So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, we are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. I find this example that Jesus is giving the disciples about faith rather interesting. First of all, we may find it difficult to identify with a servant and his master because we don't have servants and masters in our society that we live in. But what Jesus is saying here, this is the equivalent of God and us as a servant. God is the master and we are God's servants. And we can identify with our relationship with God and how obedient we are to him. And that is what Jesus is teaching here. The Lord is the master and we are his servant. But in his example, he says, a servant comes in from working in the field and feeding cattle. He comes in to the household. And does the master tell him to eat and drink because he has worked all day and he is hungry and thirsty? No. First, he has to serve the master till the master has eaten and drunk and drink, has had something to drink. And then after that, the servant can eat and drink and rest. And then after he has done that, he says, he is simply an unprofitable servant. He has only done what is his duty to do. Now, it is what is also interesting the disciples have just said to Jesus, Lord, increase our faith. And then Jesus gives them an example that does not even mention the word faith. Verse 7 to 10, the word faith is not in it. So why does Jesus use this as an example? Well, I said before, Scripture is inspired by God. He expects us to obey it, regardless how difficult it may be. When we obey, we only have done what is our duty to do. Now, just as an example of faith, I would like to turn to Hebrews chapter 11. In Hebrews chapter 11, we find numerous examples of people who have had faith and the consequences of what they did because of their faith. And one of the most prominent characteristics in Hebrews chapter 11, when it talks about these people that have had faith, one of the most prominent characteristics of them is their obedience to their master, who is God. The first one I would like to mention is in verse 4. It talks about, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Now, I'm not going to go to Genesis and go into detail of what happened between Abel and Cain, but they both offered a sacrifice to God. Both of them did. God accepted Abel's sacrifice. He did not accept Cain's sacrifice. And there is a reason for that, which I won't go into today. But what happened, and it tells us here, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice. Abel had faith in God when he offered his sacrifice. He did it according to what God expected of him. The sad part of this is that Cain was so angry when his sacrifice was not accepted that he went and he killed his brother. That was a consequence of the faith that Abel had and the fact that Cain did not have faith. Abel was righteous, Cain was not. Verse 5, it talks about a man called Enoch. And by faith, Enoch was translated that he should not see death. Now, translated means to be taken from earth to heaven without having to die. Enoch did not die when he went to heaven. God took him. And he took him because Enoch was faithful to God. He was obedient to God. And God took him to heaven without him having to die. And he was one of the few people in Scripture that did that, were able to do that. Elijah was another man. He did not die before he went to heaven. But then we get to verse 7. It talks about a man called Noah. By faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house. God told Noah to build an ark on dry land. It had never rained. God watered the earth with dew at that time. Yet, because Noah had faith in what God told him, he was obedient to what God told him, he built this ark, and he was prepared when the flood came, and he saved his household because he was obedient to God in spite of the fact that people made fun of him for building this ark on dry land. And the last example I would like to use in this chapter is verse 17, where it talks about Abraham. By faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son. God told Abraham his son there would be descendants of him as numerous as the stars in the sky or the sands of the sea. Yet when God told Abraham to offer his son as a sacrifice, he did it with no hesitation. He was totally prepared. He took his son Isaac up on the mountain, built an altar. He put his son on top of that altar, and he was going to offer him as a sacrifice. And the last minute, God said to him, "Stop. Now I know that you are totally obedient because of your faith." And then he showed him, beside him was a ram caught in the thickets. And God told Abraham, "There's your sacrifice. You don't have to sacrifice your son. But now I know that you are totally obedient to what I tell you." And what is interesting that in James chapter 2, Abraham is also mentioned. If we turn to James chapter 2, verse 21, it says, "Was not Abraham our father justified by faith when he offered Isaac his son upon the altar?" Yes, he had such faith that he was justified because of it. But we also should read verse 17 to 20 of James chapter 2. "Even so faith, if it hath not works, is dead being alone. Yea, a man may say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works." And that is what, in Hebrews 11, that is what those people did. They showed their faith by being obedient to God. Whatever he told them, they were obedient to it. Now, if we go back to Luke chapter 17, Jesus is teaching here that we show our faith by our obedience to God, and what we have done is only our duty to do because we want to serve him. And in return, he has promised us eternal life. Now, there's one more thing I would like to mention that has to do with the apostles. Jesus chose them for a purpose. And here he is also telling his apostles to be obedient to their calling. He chose them and called them to be disciples, to preach the gospel throughout the whole world. And that is what they did, in spite of the fact that all of them were killed as martyrs, except for one. The apostle John died a natural death, but the rest of them were all either crucified or beaten to death or killed with a sword or killed some other way because of their obedience to God by preaching the gospel. Then the third example that we find in Luke chapter 17 is about a man who got healed from leprosy. And I will go over that very briefly. But if we turn to verse 11 of Luke chapter 17, it says, "It came to pass as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. They lifted up their voices and said, 'Jesus, Master, have mercy on us.' When he saw them, he said unto them, 'Go show yourselves unto the priests.' It came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back with a loud voice, glorified God, fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. And Jesus answering said, were there not 10 cleansed? Where are the 9? There are not found that return to give glory to God, save this stranger. And he said unto him, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Now Jesus has just entered a village, and he is met by 10 men who were lepers. And it is rather interesting, we don't know much about leprosy in our country because we don't have it here. But there is places in this world that they do. South America, there's a leper hospital to treat those that have leprosy. But in Jesus' time, there was no such thing as a hospital. It was a dreaded disease, and anyone with leprosy was an outcast, and they could not come in contact with other people who did not have leprosy. So they would have to live outside the cities and scrounge around for food, and sometimes they would starve to death. People who had leprosy also were considered to be unclean, and the only people who could determine them clean were the priests in the temple, and that's the responsibility that God had given the priests in the temple. According to Leviticus 14, where only the priests could determine whether a man was clean or unclean of leprosy. But in this case, there was 10 men who met Jesus who were lepers, and they stood at a distance, and they called to him because they knew who he was, and they called him, Jesus, Master, have mercy on us. They did not ask to be cleansed, but they asked for compassion. And in verse 14, all he tells them was, go show yourself to the priest. That was according to the law. Go show yourself to the priest. And they all turned around and started going to the priest. But as they went, they realized that they had all been healed. All 10. In verse 15, one of them said, when he saw that he was healed, turned back with a loud voice, he glorified God, fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. Only one of the 10, when they saw that they were healed, fell at his feet, glorified God, and said, thank you. But it tells us he was a Samaritan, and that is significant because he would not have known what the law said, because he was not a Jewish, of Jewish origin. He would not have known what the law said or what it meant. He only saw that he had been cleansed by this man they called Jesus Master. And when he saw that he was healed, he simply gave thanks to the one that had healed him. And then Jesus asks him, were there not 10 cleansed? Where are the 9? There are not found that return to give glory to God, save this stranger. And then he said to this man, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. This man was cleansed of leprosy, as were the others. But he showed his faith by doing a very small thing. He fell at Jesus' feet, glorified God, and then he said, thank you. All of them were cleansed physically, but only this man also was healed spiritually. Jesus said to him, you are clean because of your faith. And that cleansing was not his leprosy. That was his spiritual cleansing that he received because he gave glory to God and said, thank you. Now in verse 5, the apostles asked Jesus, increase our faith. We want more of it. But faith is not something that can be measured by quantity. It is measured by our obedience to God. That can be sometimes be something as small as a grain of mustard seed. Or it can be something as saying thank you, as this man did to Jesus when he was healed. But what would we thank Jesus for? We thank him because what he did on the cross. He gave his life for us, and we can say thank you. Because of what he did gives us the hope of eternity. In closing, let us pray. Our Heavenly Father, we thank you for our faith. We thank you for what Jesus did on the cross. We thank you for the assurance of salvation and the hope of eternity because of what Jesus did on the cross. And we thank you for the opportunity that you give us to be obedient to you, not necessarily in big things, but also in small things, like saying thank you for what you have done for us. We pray this in Jesus' name, amen. For whatever else is on our hearts, for those that are able, let us kneel in silent prayer. May the Lord hear our prayers and be gracious unto us. Okay, we also have this morning the acceptance of a new member. And the members that are to be accepted are Jacob and Helen Penner from Winkler. Now, they have been recommended for acceptance by Bishop Ken Funk and Reverend Abe Heppner. And now I would like to ask them to please stand. And I have four questions that I would like to ask them. And, three questions that I would like to ask them. And I would ask that they please answer with a yes. The first question is, do you confess to be born again believers? Have you been baptized upon confession of your faith in the triune God, Father, Son, and Holy Spirit? Please answer. Question number two, do you have a love for the Word of God and believe it is to be the absolute truth? Please answer. Question number three, do you, by the grace of God, commit yourselves to serve in love and to live in peace and harmony in the Church of Jesus Christ? Please answer. 1 Corinthians 3:11 says, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. And I will now accept them as members.
Again, take the blue book and turn to number 378. Take the name of Jesus with you.
Jesus with you, child of sorrow in a home. It will joy and comfort give you. Take it then wherever you go. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh sweet, hope of earth and joy of heaven. Take the name of Jesus ever as a shield from every snare. If temptations round you gather, breathe that holy name in prayer. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Precious name of Jesus, how it thrills our souls with joy. When his loving arms receive us, and his songs our tongues employ. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. At the name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet, King of kings in heaven crown him. When our journey is complete, precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, hope on earth and joy of heaven.
Good morning. Just want to remind you of the deacon ordination for Peter Wall. It will be September 25th at 3 p.m. in Altona. And also concerning our deacon election here this week, Henry Bartsch was elected. So I just encourage you to keep these men and their families in your prayers. Thank you.
Thank you. As we have reached the conclusion of our service this morning, and I would like to thank you for being here and joining in our worship, and I will now close with a benediction. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. Der Herr segne euch und behüte euch. Den Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über euch und gebe euch Frieden. Nun geht im Frieden des Herrn.